Mit einem leisen Lächeln haben auch die Innenminister den Abschiebestopp für Kurdinnen und Kurden in die Türkei aufgehoben. Dieser war verhängt worden, als sechs kurdische Abgeordnete des türkischen Parlaments zu hohen Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren verurteilt wurden. Menschenrechtsorganisationen haben seither keine Verbesserung der Menschenrechtslage in der Türkei festgestellt. Auch die hier in der Asyldebatte gelegentlich ins Feld geführte mögliche Betreuung durch örtliche Menschenrechtsvereine wird aus unserer Blick abgeschobene Flüchtlinge, wird von denen rundweg als unmöglich und Augenwischerei abgelehnt. Trotzdem ist der generelle Abschiebestopp aufgehoben. Wie sieht jetzt die Situation von kurdischen Flüchtlingen in der Bundesrepublik und speziell in Freiburg aus? Wie ist die Praxis der Behörden im Umgang mit kurdischen Flüchtlingen? Welche Rolle spielt die Kriminalisierung der Partei der Arbeiter Kurdistans, der PKK, in diesem Zusammenhang? Zu diesen Themen führten wir heute Morgen ein Gespräch mit der Rechtsanwältin Ellen Kappler.
Welche praktischen Auswirkungen hat denn die Aufhebung des Abschiebestopps für kurdische Flüchtlinge in der Bundesrepublik, speziell in Baden-Württemberg?
Also in Baden-Württemberg haben wir jetzt eine ziemlich komplizierte Rechtslage. Es gibt einen Erlass vom 31.03.1995, der ist jetzt zumindest teilweise in Kraft gesetzt worden. In diesem Erlass wird unterschieden zwischen Straftätern, sogenannten Straftätern mit PKK-Hintergrund und sonstigen ausreisepflichtigen Kurden. Hinsichtlich dieser sogenannten Straftäter mit PKK-Hintergrund ist, wie ich heute bekommen habe vom Innenministerium, der Erlass seit vorletzte Woche in Kraft gesetzt worden. Inhaltlich sieht es folgendermaßen aus: Es wird geprüft, ob es sich um eine Person handelt, die in Verbindung mit der PKK gebracht werden kann. Und da heißt es in dem Erlass, es maßgebend ist, ob es sich bei objektiver Betrachtung um eine politisch motivierte Straftat handelt oder ob sie im Zusammenhang mit einer politischen Veranstaltung, zum Beispiel einer Demonstration, steht. Das heißt, von diesem Erlass werden alle diejenigen Personen betroffen, die auch an irgendwelchen Massenveranstaltungen, Autobahnblockaden und so weiter teilgenommen haben, in denen es irgendwie um die kurdische Frage geht. Also es ist nicht erforderlich, wie es eindeutig in diesem Erlass heißt, dass eine Verbindung des Kurden zur PKK nachgewiesen wird. Wichtig ist vielleicht auch an diesem Erlass, dass nicht Voraussetzung ist, dass es sich um eine inzwischen rechtskräftig verurteilte Person handelt. Ausdrücklich wurde auf unsere Nachfrage nämlich bestätigt, dass auch solche Personen von diesem Erlass erfasst werden, gegen die überhaupt nur ein Ermittlungsverfahren in der Bundesrepublik wegen solcher Straftaten läuft.
Also die Unschuldsvermutung, dass ein Angeklagter so lange als unschuldig zu gelten hat, bis er rechtskräftig verurteilt ist, für Ausländer nicht?
Nein, das muss man in dem Zusammenhang sagen, ganz klar nicht. Zur Folge hat, dass, wenn es sich halt um eine derartige Person handelt, dass dann nach Abschluss des Verfahrens, das heißt, wenn also eine Abschiebung bevorsteht, Rückfragen gemacht werden bei den türkischen Behörden. Dafür gibt es offensichtlich jetzt schon irgendwelche Formulare, die mit der türkischen Seite abgestimmt wurden. Dabei wird nachgefragt, ob die betreffende Person in der Türkei eine Straftat begangen hat oder ein Ermittlungsverfahren gegen sie dort anhängig ist. Wenn die Nachfrage negativ ist, hat das zur Folge, dass damit das Verfahren beendet ist, eine Abschiebung erfolgen kann. Es sei denn, es könnten noch sonstige abschiebungsrelevante Hindernisse geltend gemacht werden, was aber höchst unwahrscheinlich ist. Das heißt also, maßgeblich ist, ob bei Nachfrage bei den türkischen Behörden sich ergibt, dass dort ein Strafverfahren gegen diese Person eingeleitet worden ist. Und das ist natürlich insofern problematisch, da zum einen natürlich bezweifelt werden muss, ob die türkischen Behörden, wenn sie an einer bestimmten Person interessiert sind, überhaupt wahrheitsgemäße Auskünfte geben werden. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass mindestens 70% der asylsuchenden Kurden hier in der Bundesrepublik in ihren Asylverfahren niemals angegeben haben, dass gegen sie ein Strafverfahren läuft oder ein Ermittlungsverfahren läuft. Die meisten haben angegeben, was auch so ist, dass sie häufig verhaftet wurden, während dieser Haft gefoltert und misshandelt wurden und geflohen sind aus Angst, wieder verhaftet zu werden. Und jeder, der sich auskennt ein wenig mit der Türkei, weiß auch, dass Verhaftungen in der Türkei nicht erfolgen, in erster Linie um Ermittlungsverfahren einzuleiten, sondern um die Personen einzuschüchtern und Geständnisse zu erpressen. Von daher ist diese ganze Nachfrage sowieso völlig überflüssig. Zum anderen birgt diese Nachfrage natürlich auch eine große Gefahr für die betroffenen Personen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass der Erlass nur für PKK-Straftäter, also Personen aus dem PKK-Umfeld, gelten soll. Und das heißt natürlich, wenn den türkischen Behörden bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gewesen sein sollte, dass diese Person tatsächlich mit der kurdischen Befreiungsbewegung sympathisiert, ist es ganz klar, dass spätestens aufgrund der Nachfrage ein solcher Verdacht besteht. Und das wäre natürlich eine Frage, ob das jetzt nicht schon ein objektiver Nachfluchtgrund ist, der dann für ein späteres Asylverfahren sogar durchschlagende Wirkung haben könnte.
Weil, salopp gesagt, die deutschen Behörden den Flüchtlingen, den türkischen Behörden ans Messer geliefert haben.
Ja, ganz klar. Es muss ja nachgewiesen werden, objektiv, wie es hier heißt, muss klar sein, dass es sich um eine Person handelt, die aus dem PKK-Umfeld stammt, hier auch strafbare Aktivitäten entfaltet hat im Zusammenhang mit exilkurdischen Tätigkeiten. Und damit ist für die Behörden in der Türkei klar, das ist eine Person, die sie sofort verhaften können und die spätestens dann ein Strafverfahren auch zu erwarten hätte nach den einschlägigen türkischen Strafbestimmungen.
Hat die Debatte um die PKK und deren Verbot durch den Innenminister irgendwelche direkten oder indirekten Auswirkungen bei Asylverfahren kurdischer Flüchtlinge?
Sie hatte insofern ziemlich massive Auswirkungen gehabt, weil wir feststellen mussten, dass in den Anhörungsprotokollen immer häufiger Vorhalte enthalten waren. Zum Beispiel, wissen Sie, dass die PKK auch bei uns eine Terrororganisation ist? Oder ich hoffe, Sie sind sich darüber im Klaren, dass die PKK eine Terrororganisation ist. Also alles Vorhalte, um die Personen einzuschüchtern. Und das hatte natürlich ganz klar die Folge gehabt, dass die betroffenen Personen in den Anhörungen ihre politische Tätigkeit für die PKK in der Türkei auf gar keinen Fall mehr dargelegt haben, weil sie einfach so eingeschüchtert waren, dass sie Angst hatten, dass diese Mitteilungen dann eventuell vielleicht weitergegeben werden könnten. Das muss man einfach wissen, dass die Personen, dass die kurdischen Flüchtlinge hier natürlich mit großer Angst hinkommen, wenn sie vor dem Bundesamt befragt werden, weil sie nicht wissen, wo ihre Aussagen schließlich landen werden.
Und Flüchtlinge können sich auch nicht vorstellen, was deutsche Behörden dazu sagen, wenn sie Sympathie für eine Organisation angeben, die in Deutschland verboten ist.
Das ist die andere Seite, dass natürlich die betroffenen Flüchtlinge sich bemühen, nicht gleich von vornherein auf Ablehnung bei dem anhörenden Beamten zu stoßen, weil sie ja wissen, dass sie auf Gedeih und Verderb auch von einer gewissen Sympathie abhängig sind und dann natürlich auch eher sich sehr eingeschüchtert und kleinlaut verhalten, was ihre politischen Aktivitäten angeht. Ganz eklatant wird es natürlich bei der Frage, was die überhaupt noch sich trauen anzugeben an exilpolitischer Tätigkeit. Das kommt ja auch noch häufig vor, dass Leute doch schon länger hier waren und die dann tatsächlich so eingeschüchtert waren aufgrund der Verbotsbestimmung, dass sie sich nicht getraut haben zu sagen, dass sie hier noch tätig sind innerhalb eines kurdischen Vereins.
Wir haben jetzt hauptsächlich von den Kurdinnen und Kurden gesprochen, die wegen angeblichem Zusammenhang mit der PKK ein Strafverfahren haben und damit als die berühmten Straftäter im Politikermund als Gewalttäter gelten. Was ist denn eigentlich mit dem großen Rest von Kurdinnen und Kurden?
Ja, das ist ein ziemlich problematischer Zustand, in dem die jetzt im Moment leben. Und zwar ist es so, dass dieser, ich habe es ja schon gesagt, der Erlass nur teilweise in Kraft gesetzt wurde. Für die übrigen soll er irgendwann in den nächsten Monaten in Kraft gesetzt werden. Und bis dahin gilt die derzeitige Praxis noch, dass 3-Monats-Duldungen in der Regel erteilt werden. Was mich allerdings ein bisschen misstrauisch bei meiner Nachfrage im Innenministerium machte, war, dass Herr Schädler nicht wusste, wie das in der Praxis tatsächlich ausgeführt wird von den einzelnen Regierungspräsidien. Und ich gehe nämlich davon aus, dass keine offizielle Weisung an die Regierungspräsidien erteilt wurde derzeit. Was es allerdings gibt, das ist ein Schreiben des Innenministeriums Baden-Württemberg, welches hier auch an Flüchtlinge im Regierungspräsidium, im Bezirk des Regierungspräsidiums Freiburg verschickt wurde. Das ist ein Schreiben betreffend die freiwillige Ausreise. Bei diesen sonstigen Kurden soll ja die freiwillige Ausreise vor der Abschiebung gehen. Das ist der Grundsatz. Zu diesem Zweck hat das Innenministerium Baden-Württemberg ein dreiseitiges Schreiben verfasst, in welchem der abgelehnte Flüchtling darauf hingewiesen wird, dass er die und die Möglichkeiten hat für eine freiwillige Ausreise, inwieweit man ihm dabei helfen kann und so weiter. Da werden halt die Modalitäten für eine freiwillige Ausreise näher dargestellt. Das besonders Bedenkliche an diesem Papier ist aber, dass dieses Papier gleichzeitig verschickt wird, sehr häufig, hier vom Regierungspräsidium Freiburg, mit dem Ablehnungsbescheid. Und das ist ja bekannt, dass ein Ablehnungsbescheid nicht zur Folge hat, dass jemand automatisch ausreisen muss, sondern dass eine Klage zumindest in der Regel aufschiebende Wirkung hat und dann die Ausreisefrist ja erst einen Monat nach rechtskräftigem Abschluss des Klageverfahrens gilt. Wenn jetzt aber die Flüchtlinge ihren Ablehnungsbescheid erhalten und gleichzeitig diesen Brief, in dem oben drin steht, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame, Sie haben Ihren Asylantrag, Ihr Asylantrag ist abgelehnt worden und Sie haben jetzt folgende Möglichkeit, freiwillig auszureisen. Dann erweckt das bei den Flüchtlingen den Eindruck, dass sie überhaupt keine Chance mehr haben, dass sie sofort ausreisen können. Und in unserer Praxis ist es häufig vorgekommen, dass die Flüchtlinge ganz aufgeregt angerannt kamen und sagten, ich habe Abschiebung bekommen. Also sie dachten, sie müssten sofort gehen. Sie haben nur das Wort gelesen, freiwillige Ausreise, Abschiebung. Und ein besonders eifriger Sachbearbeiter beim Bundesamt hier in Freiburg, der hat die Rechtsmittelbelehrung auf dem Ablehnungsbescheid auch insoweit, ich will es mal sagen, verändert, um nicht zu sagen verfälscht, indem er einfach den Satz weggestrichen hat, indem es heißt, im Falle der Klageerhebung endet die Ausreisefrist erst einen Monat nach deren rechtskräftigen Abschluss. Dieser Satz wurde, was ich unterstelle, bewusst rausgelassen aus dem Bescheid. Gleichzeitig wurde dann dieses Schreiben des Innenministeriums beigefügt, sodass der Flüchtling in großer Panik war und dachte, er müsste quasi sofort untertauchen. Ich habe rückgefragt beim Innenministerium, es hieß ausdrücklich auf meine Rückfrage, dass dieses Schreiben nur zu dem Zweck ist, rechtskräftig abgelehnten Flüchtlingen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ausreisen können. Aber wie gesagt, hier in Freiburg wird dieses Schreiben nach wie vor auch an abgelehnte Flüchtlinge geschickt, deren Verfahren noch lange nicht abgeschlossen ist. Und das halte ich für eine sehr bedenkliche Sache. Und das scheint mir, da scheint mir auch eine bestimmte Methode dahinter zu sein, nämlich Einschüchterung und die Leute hintenrum zur freiwilligen, in Anführungszeichen freiwilligen Ausreise zu bewegen. Also
Teil unseres Gesprächs mit Rechtsanwältin Ellen Kappler ging es darum, wie Flüchtlinge es deutschen Behörden überhaupt beweisen können, dass sie verfolgt sind.
Die Frage der Beweisbarkeit ist natürlich äußerst schwierig im Asylverfahren. Das hängt auch damit zusammen, dass die Personen, die tatsächlich drastische politische Verfolgung erfahren haben, zum Beispiel massive Folterungen, die ja die meisten ertragen mussten, die länger in Haft waren, dass diese Personen gar nicht in der Lage sind, so darüber zu reden. Auf diesen Umstand wird von den meisten der anhörenden Beamten, gerade hier in Freiburg, überhaupt keine Rücksicht genommen. Man findet selten mal jemand, der zumindest einigermaßen einfühlsam versucht, tatsächlich zu erfragen, was die Person erlebt hat. Der Effekt ist, dass die oft nicht erzählen oder sich gar nicht getrauen zu erzählen, was passiert ist. Es gibt natürlich auch eine ganz große Blockade, eine innere Blockade zu erzählen, was besonders die Frauen betrifft, weil die sehr oft Opfer von sexuellen Übergriffen sind und meiner Erfahrung nach die Frauen nicht in der Lage sind, darüber zu reden. Es sei denn, man schafft es, eine bestimmte Atmosphäre herzustellen, was aber voraussetzt, dass zum Beispiel nur Frauen im Raum sind. Und diese Situation hat man äußerst selten, außer man macht wirklich Druck und verlangt eine weibliche Dolmetscherin und eine weibliche Anhörungsperson, von der es aber auch nur eine gibt hier in Freiburg. Dann gibt es so eine Möglichkeit, die Frauen tatsächlich dazu zu bewegen, dass sie sprechen und erzählen über ihre Erlebnisse. Aber es ist eine ganz wichtige Erfahrung in Asylverfahren, dass viele der Asylverfahren daran scheitern, dass die Menschen nicht in der Lage sind, über das Erlebte zu sprechen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Anhörungen heute in der Regel in den ersten 4 Wochen nach der Ankunft in der Bundesrepublik durchgeführt werden.